Wir sind jetzt im Interview und zwar haben wir Marco Tricomi zu Gast vom Medinetz. Und ich würde sagen, du darfst dich vorstellen, wer du bist, was du bei Medinetz machst.
Ja, hi, vielen Dank erstmal für die Einladung. Genau richtig, wie du gesagt hast, ich bin Marco Tricomi, ich bin Medizinstudent im 9. Semester und im Vorstand vom Medinetz Tübingen e.V. Wir sind eine gemeinnützige Nichtregierungsorganisation und ein eingetragener Verein und wir kümmern uns im weitesten Sinne um Gesundheitsversorgung und zwar für die Menschen, die sonst keinen Zugang zur Gesundheitsversorgung haben, was tatsächlich relativ großes Feld ist und deutlich mehr Menschen betrifft, als man zunächst meinen würde.
Wie kam es denn zum Medinetz? Also warum habt ihr gedacht, jetzt ist das eine gute Idee, vielleicht mal so eine Organisation zu gründen? Wem wollt ihr damit helfen?
Sehr gute Frage. Gegründet wurde das Medinetz 2017 in Tübingen. Es gibt Medinetze auch in anderen Städten, zum Beispiel in Bonn oder in Freiburg und auch noch viele andere Städte. Das heißt, die Idee ist nicht ganz neu, aber die sind alle so um die Zeit rum entstanden. Und ja, vielleicht einfach die Grundproblematik sind Menschen ohne Krankenversicherung. Davon gibt es ziemlich viele. In Deutschland sind es offiziell 61.000. Ich habe es extra nochmal nachgeschaut. Die Zahl stimmt aber natürlich nicht, denn 61.000 Menschen sind die, die praktisch erwartbar sind laut diesem Mikrozensus, den das Statistische Bundesamt durchführt. Da werden aber natürlich Wohnungslose nicht erfasst, da werden Menschen ohne Papiere nicht erfasst und so weiter. Das heißt, da fallen jetzt nur Menschen rein, die selbstständig sind und deshalb nicht krankenversichert sind.
Ach, okay.
Und Arbeitslose in bestimmten Fällen. Aber Amnesty International schätzt, dass es insgesamt tatsächlich 500.000 bis zu 1 Million Menschen sind, die in Deutschland nicht krankenversichert sind. Und das, obwohl das ja offiziell, so wie man es noch in der Schule gelernt hat, eigentlich gar nicht geht, dass ich nicht krankenversichert bin. Wenn ich einen Job habe, muss ich krankenversichert sein. Es gibt aber sehr, sehr viele Menschen, die durch dieses Raster durchfallen. Dann gibt es noch die Gruppe, die ist krankenversichert, gesetzlich oder privat, hat aber kein Geld, um die Krankenversicherung zu bezahlen. In der gesetzlichen Krankenversicherung gibt es dann noch Möglichkeiten, da kommt man meistens ganz gut durch. In der privaten Krankenversicherung schaltet man dann in den Notlagentarif. Das heißt, klar, wenn ich angeschossen werde, dann werde ich immer noch versorgt, aber wenn ich irgendwas habe, was, also in der Medizin wird es elektiv genannt, also alles, was nicht unbedingt heute gemacht werden muss, aber schon irgendwo dringlich ist, also zum Beispiel eine Virushepatitis oder ich habe eine chronische Erkrankung, all solche Sachen werden nicht mehr abgedeckt. Und auch das trifft einige, gerade Selbstständige, die sind irgendwann mal ausgestiegen, in die Private gegangen. Dann ist, ich sag mal, das Unternehmen abgestürzt oder die Künstlerkarriere den Keller runtergegangen und dann steht man auf einmal nur noch mit dem Allernötigsten da. Ja. Und die allergrößte Gruppe sind dann Menschen, die illegalisiert sind, also die keine Papiere haben. Es gibt Menschen mit unklarem Aufenthaltsstatus, Sexarbeitende, Menschen aus dem EU-Ausland, verschiedenste Gruppen, die alle dazu zählen und das sind dann bis zu 1 Million Menschen in Deutschland.
Genau, du hast jetzt ein paar Zahlen genannt. Mir war das gar nicht so bewusst, dass es bis zu 1 Million Menschen sind in Deutschland, die davon betroffen sind. Wie viele Menschen, kann man das irgendwie so klassifizieren, melden sich oder wenden sich an euch persönlich jetzt bei Medinetz in Tübingen so in der Woche oder am Tag? Wie kann ich mir das vorstellen?
Das ist eine sehr gute Frage und die Antwort darauf ist erstmal irritierend, aber wenn man drüber nachdenkt, ist die sogar noch irritierender. Und zwar würde ich sagen, das sind so ja 1 bis 2 Anfragen pro Woche wahrscheinlich, mal mehr, mal weniger, was aber viel, viel, viel zu wenig ist. Was uns das eigentlich sagt, ist, auch wenn wir die anderen Medinetze anfragen, wie es bei denen aussieht, klar, in größeren Städten ist auch mal mehr. Man muss auch sagen, Tübingen ist natürlich schon auch irgendwo eine Bubble, wo schon auch häufig Geld da ist und so weiter. Das ist in anderen Städten teilweise auch anders, aber insgesamt sind die Zahlen eigentlich viel zu niedrig und was uns das zeigt ist, und das ist auch das, was wir in den Einzelfällen immer wieder sehen, die Leute kommen halt nicht, wenn sie Zahnschmerzen haben, die kommen erst, wenn der Abszess im Mund so groß ist wie ein Apfel, weil sie einfach Angst haben, sich irgendwo hinzuwenden, weil sie Angst haben, abgeschoben zu werden. Die Leute kommen nicht, wenn sie schwanger sind, sondern 3 Tage vor der Geburt und sagen, Hilfe, jetzt kann ich es nicht mehr irgendwie anders hinbekommen. Die kommen nicht, wenn sie leichte Schmerzen haben, die kommen erst, wenn es gar nicht mehr geht, weil sie eben erst in der Verzweiflung bereit sind, das Risiko einzugehen. Kann ich auch gleich nochmal darüber sprechen, warum dieses Risiko so groß ist, wenn man sich an eine offizielle Stelle wendet.
Gerne, genau. Gerne, ja. Also direkt im Anschluss.
Ja, wunderbar. Und zwar gibt es in Deutschland seit 2007 die sogenannte Übermittlungspflicht. Wenn ich mich an eine offizielle Stelle wende, als Mensch, der keine gültigen Papiere hat, der keinen klaren Aufenthaltstitel hat, dann wird mir geholfen. Also wenn ich mich ans Sozialamt wende, dann bezahlen die unter Umständen die Krankenversorgung, sind aber verpflichtet, dann an die Ausländerbehörde zu melden. Mhm. Und im Anschluss erfolgt dann gegebenenfalls eine Abschiebung. Und in der Heimat kann dann natürlich politische Verfolgung und so weiter drohen. Das ist natürlich immer das Thema. Und genau, für alle Menschen, die unter das Asylbewerberleistungsgesetz fallen, habe ich nochmal nachgeschaut, die haben prinzipiell Anspruch auf eine medizinische Versorgung, auch eingeschränkt. Also da sind Notfallbehandlungen dabei, Schwangerschaft, vom RKI empfohlene Impfungen, also wirklich nur so ein kleinerer Teil. Da ist jetzt nichts dabei, was diverse Bundeskanzler andichten, von wegen, alle machen sich die Zähne neu, das ist nicht die Realität, die wir jeden Tag sehen, sondern da geht es um akute Erkrankungen, Notfälle, die werden dann schon behandelt. Mhm. Aber eben, wenn ich mich an eine offizielle Stelle wende, werde ich unter Umständen abgeschoben und das ist bekannt und das sorgt dafür, dass die Menschen, die haben vielleicht eine Familie zu ernähren, denen droht vielleicht in der Heimat Verfolgung, Tod oder andere Sachen, die wenden sich nicht an uns, die wenden sich nicht an die offiziellen Stellen, weil sie einfach Angst um ihr Leben haben oder Angst um sonst irgendwie. Und diese Übermittlungspflicht ist ein sehr großes Übel. Und meiner Meinung nach oder vielleicht unserer Meinung nach verhindert die, dass die Menschen ihr Menschenrecht der Gesundheitsversorgung wahrnehmen können. Mhm. Und deshalb engagieren wir uns auch politisch immer wieder und argumentieren dagegen.
Ja, auf jeden Fall.
So, jetzt gerade haben wir passend zum Thema gehört Dr. Doktor von Iron Maiden.
Wir befinden uns immer noch im Interview mit Marco Tricomi vom Medinetz und mich würde jetzt interessieren, auf welche rechtliche Grundlage ihr euch stützt, beziehungsweise auch aus ärztlicher Sicht, also weil da ja eine Behandlungspflicht, glaube ich, generell herrscht, dass Ärzte auf jeden Fall Patienten behandeln müssen.
Genau, also eine prinzipielle Behandlungspflicht besteht nur im Notfall.
Okay.
Also im Notfall haben Ärztinnen und Ärzte die Pflicht zu helfen. Das ist so ein bisschen, man weiß ja, unterlassene Hilfeleistung und sowas kennt man ja auch. Wenn ich jetzt als Laie zu einem Unfall komme und ich sage, ich habe Angst oder sowas, dann reicht es auch nur, den Rettungsdienst zu rufen unter Umständen. Das reicht aber mitunter als Arzt nicht unbedingt aus, sondern da bin ich aufgrund meiner Kenntnisse verpflichtet, auch mehr Hilfe zu leisten. Mhm. Wenn es kein Notfall ist, dann bin ich zu nichts verpflichtet. Also auch ein Arzt kann einen Patient ablehnen, kommt auch hin und wieder mal vor. Das heißt, niemand ist verpflichtet zu helfen. Und wenn Ärztinnen und Ärzte nicht aufgeklärt sind über die Folgen, die das haben kann oder auch die Folgen, die man erwartet, die vielleicht gar nicht eintreten, dann wird im Zweifel eher nicht geholfen, weil man eben Angst hat, dass man sich strafbar macht. Richtig ist aber, dass es nicht der Fall ist. Also ich kann im ärztlichen Setting alle möglichen Patienten behandeln. Ich unterliege der Schweigepflicht und ich muss nichts melden. Also ich bin keine offizielle Stelle, die melden muss, dass ich jemanden ohne Papiere behandelt habe. Das ist nicht verpflichtend. Deshalb macht man sich auch nicht strafbar, wenn man das macht. Da ist es auch noch nie zu einer Verurteilung gekommen. Darüber klären wir auch die kooperierenden Praxen immer auf. Trotzdem ist natürlich die Sorge da, dass man sich in irgendeiner Weise straffällig wird dadurch, dass man sagt, ich behandle diese Menschen.
Wie bekommt ihr denn dann zum Beispiel die Ärzte oder die Kliniken dazu, euch zu helfen und mit euch zu kooperieren, wenn da so eine große Angst herrscht, vielleicht sich strafbar zu machen?
Also das ist tatsächlich sehr, sehr schwierig und ein Riesenproblem. Wir haben ein, zwei hausärztliche Praxen in Tübingen, mit denen wir kooperieren. Die darf ich jetzt auch nicht nennen, aber an die kann man sich häufig wenden. Das Problem ist halt, wenn man mal mehr Patienten hat, dann ist halt schwierig, weil wir es auch so machen, dass wir meistens versuchen, die Kosten so niedrig wie möglich zu halten. Teilweise tragen wir die Kosten dann und da geht es dann für uns darum, dass wir nur die nicht vermeidbaren Kosten am besten zahlen, also zum Beispiel Laborkosten oder Materialkosten. Darauf soll natürlich niemand sitzen bleiben, aber die Ärzte arbeiten dann häufig unentgeltlich beziehungsweise verzichten auf den eigenen Anteil und das kann man natürlich nicht überstrapazieren. Noch schwieriger wird es, wenn man dann ins fachärztliche Setting geht. Wir haben mal eine Neurologin gebraucht oder mal HNO oder halt ein Krankenhaus. Da wird es dann sehr schwierig und da haben wir auch nicht wirklich kooperierende Praxen, auch zahnärztlich und so weiter nicht. Das heißt, es ist jedes Mal ein Einzelfall. Wir schreiben die Leute an, wir haben auch einen offiziellen Brief. Wir sind ja ein anerkannter Verein und Auch die Gemeinnützigkeit ist bei uns anerkannt, das können wir dann immer dazu schreiben. Also wir sind jetzt nicht irgendwie eine Spam-E-Mail, sondern wir machen schon was Richtiges, aber es ist trotzdem sehr schwierig. Und gerade Geburten, dann kooperierendes Krankenhaus zu finden, was eine Geburt durchführt, die dann nicht vielleicht 20.000 Euro kostet, sondern vielleicht nur ein Zehntel davon, was immer noch teuer ist, ist sehr schwierig. Aber jetzt in der Vergangenheit haben wir es meistens relativ gut hinbekommen. Es ist aber jedes Mal ein großer Kampf.
Also da stößt du dann halt auch einfach an Grenzen.
Ja, ja, absolut.
Aber die Krankenhäuser zum Beispiel für eine Geburt kooperieren dann für den einen Fall und danach ziehen sich wieder zurück, oder wie kann ich mir das vorstellen?
Genau, da gibt es dann teilweise Absprachen mit Krankenhäusern. Wir hatten auch mal in der Vergangenheit Absprachen, dass wir prinzipiell Geburten dort durchführen können. Ja, das ist aber alles so ein bisschen schwierig gewesen. Wir haben auch schon gehabt, dass wir halt dann einfach, was ich auch wichtig finde, die freie Arztwahl der Patientinnen und Patienten schützen und sagen, geht halt hin, wo ihr hin wollt. Wenn ihr dorthin geht, legt diesen Zettel vor, wo drauf steht, bitte macht's nicht so teuer. Und wir versuchen dann im Nachhinein das zu erstatten. Das ist halt für uns wichtig, dass die Menschen sich vorher an uns wenden und nicht mit einer Rechnung über 12.000 Euro zu uns kommen und sagen, ich kann das nicht bezahlen, weil dann ist es für uns auch sehr schwierig, noch was zu tun. Und wenn man im Vorhinein schon in Kontakt tritt, kann man manchmal ja ein besseres Outcome bekommen.
Kommt es oft vor, dass Patienten sich an euch wenden mit solchen hohen Rechnungen?
Das kommt schon immer wieder vor. Man muss schon bedenken, in der modernen Medizin, wenn man gesetzlich versichert ist, sieht man die Preise nie eigentlich. Wenn man privat versichert ist, sieht man es manchmal. Wir hatten Patienten, die brauchten nicht Chemotherapie über Monate. Patienten mit HIV, die brauchen eigentlich lebenslang eine antiretrovirale Therapie. Das sind Therapiekosten, die gehen in die Zehntausende und das halt für den Rest des Lebens jedes Jahr. Mhm. Ja, da ist dann schwierig für uns. Und ja, was es dann gibt, ist, dass man sich mit den anderen Medinetzen abspricht. Da gibt es auch so einen Bundesgeldfonds, wo man dann praktisch, wenn man übermäßig Geld mal haben sollte, was jetzt auch nicht so wahrscheinlich ist, dann kann man da ein bisschen was reinlegen. Mhm. Dann können sich andere Medinetze da was rausnehmen und die legen dann später wieder was rein. Aber ja, so die ganz großen Kosten kann man so nicht decken. Da gibt es dann mal eine Spendenaktion oder so für einen individuellen Fall. Ist aber immer schwierig.
Das heißt, ihr, also dadurch, dass ihr ein Verein seid, ihr seid komplett auf Spenden angewiesen.
Genau, das ist uns auch sehr wichtig. Wir sind komplett unabhängig. Das ist ja auch das, was im Rahmen der Übermittlungspflicht so wichtig ist für die Menschen, die sich an uns wenden. Wir sind keine offizielle Stelle. Wir kriegen keine öffentlichen Gelder. Wir arbeiten nicht mit irgendeiner Regierung oder mit einer staatlichen Stelle zusammen. Wir sind komplett unabhängig, 100% spendenfinanziert, 100% anonym und ja. Die Spenden sind natürlich, weil wir ein gemeinnütziger Verein sind, auch von der Steuer absetzbar. Das ist natürlich dann auch nochmal ein Anreiz, uns zu spenden. Und gleichzeitig sind wir durch unsere Satzung dann gebunden, dass wir die Spendengelder auch nur dafür einsetzen, was wir sagen, was wir machen. Also wir können uns jetzt nicht von den Spendengeldern irgendwie was zu essen kaufen. Das geht natürlich nicht, sondern das ist dann gebunden an den Zweck.
Genau. Und mich würde jetzt interessieren, wie generell die Arbeit bei Medinetz so aussieht. Also ob es irgendwie so einen typischen Alltag irgendwie gibt. Genau, wie das Ganze so abläuft und wie du persönlich auch zu Medinetz gekommen bist.
Mhm. Vielleicht erstmal die zweite Frage. Ich habe es relativ trocken tatsächlich. Ich habe damals eine Rundmail bekommen über den Semesterverteiler bei uns und das fand ich interessant. Und dann habe ich mich dort gemeldet. Das war noch während Corona und ich glaube, das war im zweiten Semester für mich. Da hatte ich mal kurzzeitig nicht so viel Uni und dann dachte ich so, ja, schaut man sich das mal an. Wir haben alle zwei Wochen ein Plenum. Das war früher alles in Präsenz, seit Corona oder während Corona immer online und seitdem meistens online, ehrlicherweise, weil es halt schon sehr bequem ist. Ja, das ist alle zwei Wochen, da trifft man sich so. Das ist in Anführungsstrichen der Alltag. Aber so einen richtigen Alltag gibt es eigentlich nicht, weil die Anfragen sind immer komplett unterschiedlich. Mal ist eine Woche nichts, mal sind drei in einer Woche und so. Deshalb gibt es jetzt keinen unbedingten Alltag. Ja, die Menschen schreiben uns eine Mail über das Kontaktformular auf der Website, gerne auch anonym, also das ist für uns auch mal wichtig, auch wenn es bei uns nicht anonym sein müsste, die Daten sind bei uns sicher, manche trauen sich trotzdem nicht, deshalb geht es auch anonym, man muss halt eine E-Mail-Adresse natürlich angeben für den Kontakt, man kann uns aber auch anrufen und so trudeln dann die Anfragen rein, das Telefon hat immer irgendjemand von uns und die Mail-Adresse, da schaut man immer mal rein. Und wenn da was Wichtiges ist, meldet man sich halt direkt.
Okay, das heißt, ihr habt auch alle, die beim Medinetz arbeiten, einen ähnlichen Aufgabenbereich? Das, also zum Beispiel ein Firmenhandy, was rumgereicht wird und ihr alle habt das Mailpasswort und ihr guckt dann einfach mal, wer was beantwortet? Oder habt ihr da so wirklich zugeordnete Aufgaben?
Mhm. Also Mailpasswort haben alle und das Handy geht rum. So das Tagesgeschäft machen eigentlich alle. Aber jetzt, sag ich mal, regelmäßig die Mails checken, das mache vor allem ich und noch Johanna macht das viel, eine andere aus dem Vorstand auch, und aber auch einige andere schauen immer mal wieder rein, und dann, wenn man dann einen Fall hat, so ein Fall kann auch mal richtig knifflig sein, dann wird der halt in unsere Signal-Gruppe gepostet, anonym, also ohne Namen und so weiter, einfach nur, wie ist die Lage, und dann wird dort besprochen, wer hätte denn Zeit, zum Beispiel zu telefonieren, weil da muss man natürlich 100 Praxen erstmal anrufen, wer erbarmt sich, uns zu helfen. Manchmal muss man auch erstmal nochmal recherchieren, wie ist ja die rechtliche Lage. Da sind auch alle keine Experten leider. Auch nach Jahren der Arbeit ist man da immer noch kein Experte, und das Studium bereitet einen auch nicht darauf vor, hat damit überhaupt nichts zu tun. Also Okay. Für uns wäre es viel cooler, wenn wir mehr Sozialarbeitende hätten oder, ich weiß nicht, Juristinnen und Juristen. Medizin bringt einem eigentlich wenig. Das ist vielleicht ganz nett, um die Dringlichkeit mal grob abschätzen zu können, aber letztlich ist es halt ein Fach, was sich nur mit Medizin beschäftigt und nicht mit dem Gesundheitssystem.
Mhm. Das heißt also, ihr setzt euch im Verein primär aus Medizinstudenten zusammen, oder?
Genau. Also das liegt wahrscheinlich vor allem daran, dass wir dort am meisten rekrutieren.
Ja.
Da haben wir halt die besten Connections hin, und dadurch angeln wir uns da auch am ehesten die neuen Mitglieder. Aber einige von uns sind auch fertig mit dem Studium schon mittlerweile, haben ein paar Ärztinnen. Wir haben auch eine, die soziale Arbeit studiert, und versuchen vor allem auch in den Sektor reinzukommen und vielleicht so ein bisschen da noch Leute zu gewinnen. Wir schreiben regelmäßig Mails an die Fachschaften und so weiter. Es wird leider nie was beantwortet. Und im Moment sieht es tatsächlich relativ schwierig aus mit dem Nachwuchs. Ja, das ist ein großes Thema für uns, dass wir versuchen, neue, motivierte Leute anzuwerben. Und bei uns darf jeder mitmachen. Also Medizinstudium ist keine Pflicht, überhaupt nicht. Bringt einem auch nichts, das ist völlig egal. Man kann alles Mögliche machen. Einfach motiviert, und dann freuen wir uns immer über Hilfe. Also auch als Aufruf an alle, die das hören. Meldet euch, wir sind ein cooles Team, es macht Spaß, niemand ist zu irgendwas verpflichtet. Wenn ihr keine Zeit habt, wenn ihr mal Klausurenphase habt und mal sagt, ich melde mich mal einen Monat nicht, völlig egal, so wie jeder kann, freuen wir uns auf jeden Fall, wenn noch jemand unterstützen möchte.
Ja, hoffe ich mal, dass ein paar Leute hören und vielleicht wirklich auf euch zukommen. Das ist ja ein guter Grund, sich mal ein bisschen zu engagieren. Wenn ihr auch schon fertige Ärzte bei euch habt, arbeiten die dann auch im Bereich Tübingen? Ist das dann vielleicht eine Connection, die euch auch helfen kann?
Ja, also unterschiedlich. Ehrlicherweise, die Connections, ja, kommen natürlich drauf an. Am coolsten oder am wichtigsten sind eigentlich ja die Hausarztpraxen, weil die was Breites abdecken. Wenn wir sagen, wir brauchen einfach nur ein Rezept für ein Antibiotikum, wir zahlen es dann selber, dann brauchst du einfach nur irgendjemanden. Da kannst du, bringt es jetzt nicht unbedingt, wenn du jemanden hast, der, weiß nicht, oder die Ärztin in der Augenheilkunde ist. Ja, ich meine, klar, nett, aber bringt einem jetzt nicht so viel. Deshalb, diese Connections sind gar nicht so unbedingt wichtig.
Mich würde noch interessieren, wie groß euer Team ist.
Das ist eine gute Frage. Also wir haben, glaube ich, offizielle Mitglieder. Also man muss ja, ich weiß nicht, ob ihr das so auf dem Schirm habt, wenn man einen gemeinnützigen Verein hat, muss man echt auch fürs Finanzamt und so, die schauen da schon drauf, alles sehr ordentlich protokollieren. Und bei uns gibt es einen Mitgliedsbeitrag von 1 Euro symbolisch pro Jahr. Und den überweisen so circa 30 Leute. Das heißt, offiziell sind es dann 30 Mitglieder. In der Praxis sind es meistens so zu jedem Zeitpunkt ungefähr 5, 6 Leute, die engagiert dabei sind und auch die Fälle bearbeiten. Das wechselt auch mal ein bisschen, wenn jemand mal ein Auslandssemester macht oder sowas, aber im Kern ist die Gruppe relativ klein tatsächlich. Leider, muss man sagen.
Ja, du hast ja auch schon angesprochen, dass euch Nachwuchs dann fehlt.
Auf jeden Fall.
Ich könnte mir ja auch vorstellen, dass es wahrscheinlich auch kulturelle oder sprachliche Barrieren irgendwie gibt. Das ist ja also von Patient zu Patient unterschiedlich. Aber was tut ihr da, dass das potenziell überwunden wird?
Das ist ein Riesenthema. Also Sprache ist ein Riesenthema. Die Website habe ich mittlerweile auf 7 Sprachen, glaube ich, übersetzt. Zumindest die Startseite. Wir versuchen halt möglichst wenig mit so klassischen Übersetzungstools zu machen, weil die meistens, vor allem bei so einem kritischen Thema, wo es wirklich darum geht, dass man Vertrauen schafft und sich die Leute wirklich trauen, die auch in Angst sind, finde ich es manchmal nicht so gut, wenn man das das von der Maschine übersetzen lässt. Kleine sprachliche Unterschiede können es dann doch gefährlich machen. Dann wird aus Nicht-Regierungsorganisation irgendwie dann nur Regierungsorganisation, dann ist man direkt wieder raus. Deshalb versuche ich da immer irgendwelche Leute zu finden im Freundeskreis, die halt diese Sprache sprechen. Und ja, dann guckt man halt, dass man das irgendwie noch auf Arabisch und so hinbekommt. Russisch haben wir gemacht. Wir wollten auch Ukrainisch machen, als ja der Krieg in der Ukraine sich so verschlimmert hat. Haben wir aber leider nie hinbekommen. Deshalb muss man da jetzt auf Russisch die Website benutzen. Genau, aber das ist ein großes Thema. Es gibt auch so einen Dolmetscherpool, einen Ehrenamtlichen, der in Reutlingen, glaube ich, ist. Da kann man anfragen. Kulturelle Unterschiede sind auch ein Thema. Sachen, die man berücksichtigen muss. Männliche Gynäkologen geht nicht immer zum Beispiel, solche Sachen.
Mhm.
Ja, muss man halt, das erschwert natürlich noch zusätzlich, aber ist natürlich was man irgendwo respektieren muss.
Ich würde dann noch so ein bisschen so in die Zukunft auch gucken, was es bräuchte, so auch von der Politik her, dass es euch, also sage ich mal, am besten nicht geben müsste. Also wie müsste das System optimal sein?
Da hast du schon einen guten Punkt angesprochen. Das sehe ich auch als oberstes Ziel vom Medienetz. So würde ich das auch formulieren. Das oberste Ziel ist, dass wir uns eines Tages überflüssig machen. Deshalb engagieren wir uns auch gesundheitspolitisch. Ich war letztes Jahr oder vorletztes Jahr, ich weiß es gerade gar nicht genau, im Landesgesundheitsministerium. Da wurden wir eingeladen als Expertinnen und Experten, in Anführungsstrichen natürlich, auf dem Gebiet von anonymer Krankenversorgung und haben dort dann gesprochen. Daraufhin wurde dann, also andere Mediennetze waren auch da und verschiedenste Leute waren da und da wurde uns auch zugehört. Daraufhin wurden dann Gelder locker gemacht für ein Projekt zur Förderung von anonymer Krankenversorgung in Baden-Württemberg. Daraufhin hat sich dann der baden-württembergische anonyme Behandlungsschein gegründet. Das war ein Verein, der sehr, sehr cool war, weil man dort einen anonymen Behandlungsschein ausstellen konnte, also ohne Namen, der dann gedeckt war und dadurch konnten die Leute ihre freie Arztwahl wahrnehmen. Das heißt, ich muss nicht ewig rumtelefonieren, um irgendwo eine Gynäkologin zu finden, die sich bereit erklärt, sondern man kriegt diesen Schein und geht dann zu dem Arzt oder zu der Ärztin, zu der man hingehen möchte, so wie das in Deutschland auch im Sinne der freien Arztwahl eigentlich das Recht ist. Das war sehr cool. Die Gelder wurden nur für ein Jahr bewilligt, die sind ausgelaufen. Der Verein ist leider gestorben, sage ich mal. Und auch die Clearingstelle, die wir hier hatten, das war extrem cool. Da hatten wir Sozialarbeitende, die einfach den ganzen Tag Vollzeit oder ich glaube Teilzeitstellen waren es, aber halt hauptberuflich sich mit Clearing, also das ja Transferieren von Leuten in Krankenversicherungen und dieses rechtliche Zeug gemacht haben. Was natürlich immer cool ist, wenn man nicht selber irgendwas zahlen muss von den knappen Spenden, sondern sagt, man kriegt die Leute in eine reguläre Krankenversicherung. Das ist natürlich mega cool. Absolut. Man braucht da halt Expertise und es ist halt sehr schade, dass es das jetzt nicht mehr gibt. Aber das wäre ein Ansatz für uns, was uns in Zukunft überflüssig machen könnte. Die Übermittlungspflicht muss auf jeden Fall weg, dass man sagt, dass Leute um ihr Leben fürchten müssen, wenn sie ins Krankenhaus gehen und lieber zu Hause leiden oder wirklich schwerste Krankheiten tolerieren. Und ich glaube, das will eigentlich niemand auch, wenn man sich überlegt, dass Menschen in Deutschland Tuberkulose haben und sowas. Das sind Krankheiten, die kennt man eigentlich gar nicht mehr. Gibt's. Und ich meine, das ist was, was eigentlich, das darf eigentlich nicht sein.
Mich würde jetzt noch interessieren, wie die Vernetzung der einzelnen Initiativen innerhalb Deutschlands aussieht und ob es über Deutschland hinaus irgendwie auch vergleichbare Vereine gibt.
Ja, also in Deutschland gibt es, wie gesagt, die eigenen einzelnen Mediennetze. Die gibt es, soweit ich weiß, glaube ich, nur in Universitätsstädten, weil die halt vor allem, ich sag mal, auf dem Mist von Medizinstudenten gewachsen sind. Deshalb fokussieren die sich dort. Was natürlich nur so, ist natürlich schade, sage ich mal, weil es gibt genügend andere Städte, die auch einen Bedarf haben. Und das ist ja Zufall, ob eine Stadt jetzt eine Uni hat, wo Leute Medizinstudieren oder nicht. Und ehrlicherweise soll es ja nicht daran geknüpft sein. Aber im Moment ist halt die Lage so. Es gibt auch einzelne Regionen, wo dann schon weitergegangen wird, wo es dann von den Maltesern eine offene Sprechstunde gibt, wo man dann auch tatsächlich behandelt werden kann. Das machen wir ja nicht, wir vermitteln nur. Es gibt andere Städte in Bonn, glaube ich, gibt es einen anonymen Behandlungsschein. Also das, was es hier mal ganz kurz auch gab, beziehungsweise was es hier geben sollte, wo der Verein gegründet wurde, das gibt es dort tatsächlich, wird da auch teilweise von der Stadt, glaube ich, mitgetragen. Also es gibt überall so einzelne Sachen, was auch ein Riesenproblem ist. Jeder macht irgendwie was Eigenes, alle starten wieder bei Null, alle machen dieselben Fehler, die schon woanders gemacht wurden, weil sie es halt einfach nicht wissen. Und deshalb gibt es so Vernetzungstreffen, da gibt es den Bundeskongress, wo alle Medienetzler Vertreterinnen und Vertreter hinschicken. Unregelmäßig findet der statt. Genau, und zusätzlich haben wir dann noch hier in der Region andere Kooperationspartner. Wir arbeiten zum Beispiel mit Proud zusammen. Das ist eine Beratungsstelle für Sexarbeitende in Tübingen und Reutlingen und auch mit der AIDS-Hilfe Tübingen und Reutlingen. da bin ich auch schon ein paar Mal gewesen und habe mit denen gesprochen. Wir haben da auch unsere Flyer mal ausgelegt und auch sonst in Gesundheitsfragen kommen die manchmal auf uns zu. Und mit der World Citizen School, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, haben wir auch schon mal gearbeitet in der Vergangenheit. Mit der Menschenrechtswoche Tübingen, die hat uns auch nominiert für den Menschenrechtspreis dieses Jahr. Genau solche Sachen.
Sehr cool. Dann ja, sind wir eigentlich schon so fast am Ende unseres Interviews heute angekommen und genau, wollen uns erstmal bedanken auch, dass du hier deine oder eure Arbeit vorgestellt hast, die sehr, sehr wichtig ist und dringlich, wie uns jetzt allen geschildert wurde.
Genau, wir hoffen natürlich, dass es genug Leute erreicht, unser kleines Interview, und dass vielleicht auch noch ein paar Leute motiviert sind, sich vielleicht mal bei euch zu melden, um ehrenamtlich mit euch, für euch zu arbeiten. Das wäre ja echt schön, wenn es da ein bisschen mehr Ansturm gäbe und dass vielleicht einige Probleme sich auch wieder klären in Tübingen. Genau, hast du noch vielleicht etwas zu sagen?
Ja, vielleicht einfach nochmal zusammenfassend. Es ist ein großes Problem, dass Menschen in Deutschland keinen Zugang zur Gesundheitsversorgung haben in einem Land, was so reich ist, wie unser Land eben ist. Gesundheit ist ein Menschenrecht, das erkennt nicht nur die UN an, sondern auch die Bundesregierung. Und das Bundesverfassungsgericht hat geurteilt, dass Migration oder Migrationsfragen eigentlich nicht darüber entscheiden dürfen, ob jemand sein Menschenrecht wahrnehmen darf. Und das ist auch was, was mir wichtig ist. Das ist keine politische Frage, Migration ja, nein oder sowas. Das sollen sich andere drüber streiten. Aber was indiskutabel sind Menschenrechte, und Gesundheitsversorgung ist ein Menschenrecht. Und das ist eben in Deutschland leider auch nicht für alle offen. Deshalb eben unsere Aufgabe, daran weiterzuarbeiten, und auch der Aufruf nochmal an euch, wenn ihr Interesse habt, wenn ihr Menschenrechtsfreundinnen und Menschenrechtsfreunde seid, meldet euch. Wir haben eine Website, Medinetz Tübingen, einfach suchen, findet man sofort. Da findet ihr auch unsere E-Mail-Adresse. Wir haben auch Instagram, auch dort Medinetz Tübingen einfach, findet ihr uns direkt. Meldet euch bei uns, wir freuen uns, wenn ihr uns unterstützt. Wir freuen uns auch über Spenden, auch wenn das meistens natürlich schwieriger ist. Und ich bedanke mich sehr, dass ich eingeladen wurde, auch im Namen des Medinetz, und freue mich, dass wir so ein bisschen uns vorstellen durften, und hoffe, dass wir damit was erreichen können. Vielen Dank.
Ja, danke auch nochmal von unserer Seite. Ich lasse das einfach so stehen. Das war sehr schön zusammengefasst. Und genau, das war es auch schon für heute mit dem Lokalmagazin. Wir lassen jetzt noch zwei Lieder abspielen und hören uns am Montag wieder.